Und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Kapitel, dem vierten, der Christ und die Sünde. Der Christ und die Sünde, das hat zwei Seiten. Und die erste Seite kommt in unserer Verkündigung so gut wie nicht vor. Sie ist bei uns ganz stark unterbelichtet. Sie ist uns ungewohnt, ich würde fast sagen neu, total unwahrscheinlich, wir können es vielleicht kaum glauben. Es ist aber die wichtigste Seite der Bibel zu unserem Thema. Da liegt in der Bibel das Schwergewicht, bei uns das Untergewicht. Die zweite Seite kommt in der Bibel nur selten vor, als Ausnahme, die es gilt abzustellen. Aber diese zweite Seite ist bei uns meistens der Regelfall, an den wir uns gewöhnt haben und den wir überbetonen. Und die Folge dieser Verdrehung ist, wir leben das nicht aus, was Christus für uns getan hat. Und das heißt, wir geben Gott nicht die Ehre für das, was er getan hat. Wir lassen es unbeachtet liegen und finden dafür auch noch demütige und fromme Ausreden. Und das heißt auch, wir leben in der Niederlage statt im Sieg. Die erste Seite ist, die das Neue Testament betont, der Christ ist von der Sünde befreit. Der Christ ist von der Sünde befreit. Ihr seid der Sünde gestorben. Euer alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde unwirksam gemacht wird. Ihr wart Sklaven der Sünde. Aber ihr seid frei gemacht worden von der Sünde und zu Sklaven der Gerechtigkeit gemacht worden. Jetzt aber, nachdem ihr frei gemacht wurdet von der Sünde, aber zu Sklaven Gottes gemacht wurdet, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, aber das Ende ewiges Leben. Römer 6 war das. Und Römer 8, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Oder 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wärt ihr noch in euren Sünden. Mit anderen Worten, ihr seid nun nicht mehr in euren Sünden. Oder Galater 2, 17, wenn wir, die wir in Christus gerecht gemacht zu werden suchen, selbst als Sünder erfunden würden, dann wäre folglich Christus ein Diener der Sünde. Das kommt nicht in Frage. Mit anderen Worten, Christen sind keine Sünder. Und so weiter und so weiter. Die Folge ist, es kommt für Christen überhaupt nicht in Frage zu sündigen. Ein Christ ist in Christus. Und Gott und Christus und Sünde, das passt nicht zusammen. Gott und Christus sind ohne Sünde. Und das ist uns zugeeignet worden. Ich lese noch einmal Römer 6 einige Verse, dass wir den Zusammenhang hier nochmal haben. Ich lese es nach der guten Nachricht und habe aber einige Begriffe dem Urtext gemäß korrigiert. Paulus sagt, was folgt nun daraus? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Unmöglich. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Für sie sind wir tot. Wie könnten wir dann noch weiter in der Sünde leben? Ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft. Ja, hineingetaucht wurden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Das gilt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir, davon sind wir überzeugt, auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus der Sünde ein für alle Mal gegeben, was sie zu fordern hat. Mit seinem Leben aber gehört er Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also nicht zu, dass euer sterblicher Leib von der Sünde beherrscht wird. Gehorcht nicht seinen Begierden. Stellt eure Glieder und all eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon aus den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Die Sünde wird nicht Herr werden über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wie steht es also? Können wir ruhig sündigen, weil uns das Gesetz nicht mehr verurteilt, sondern die Gnade Gottes uns von unserer Schuld freispricht? Auf keinen Fall. Ihr wisst doch, wem ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben, oder ihr wählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Gott sei gedankt, früher wart ihr Sklaven der Sünde. Aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Ich rede sehr menschlich vom Sklavendienst der Gerechtigkeit. Ich gebrauche dieses Bild, weil euer Verständnis noch schwach ist. Früher hattet ihr eure Glieder und all eure Fähigkeiten in den Dienst der Unreinheit und Gesetzlosigkeit gestellt. Ihr führtet ein Leben gegen Gottes Gesetz. So stellt jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Das heißt, führt euer Leben als Menschen, die heilig sind und so Gott gehören. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr von der Gerechtigkeit frei. Was hattet ihr damals für Frucht? Das heißt, was kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt. Denn was ihr damals getan habt, führt euch am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Ihr habt nun als Frucht die Heiligung. Das heißt, was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch immer mehr als Gottes heiliges Volk erweist. Und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ist das nicht stark? Und hier ist einiges bei uns wirklich schief gewechselt. Ich zitiere mal aus Bibra, und er zitiert wieder aus verschiedenen Wörterbüchern und so weiter. Man wird bei Paulus keine einzige Stelle finden, mit der sich das verhängnisvolle Dogma von dem zwangsläufigen täglichen Sündigen der Christen wirklich belegen ließe. Es sei denn aufgrund ungenauer Übersetzung. Drei Beispiele dafür. Man hält uns entgegen, es stünde geschrieben, Römer 3,23, wir sind allzumal Sünder. In Klammern und bleiben es auch. Aber im Urtext steht ja gerade nicht der Präsens, sondern der Aorist. Das muss also heißen, sie waren Sünder oder eigentlich alle haben gesündigt. Oder man beruft sich für die Behauptung, dass auch der Christ täglich in dem aussichtslosen Ringen mit dem Fleisch stehen müsste, auf Galater 5,24, wo es beim alten Luther noch hieß, welche aber Christus angehören, die kreuzigen, Klammern täglich, ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Aber hier steht auch wieder im Griechischen nicht das Präsens, sondern der Aorist, der bekanntlich eine in der Vergangenheit liegende, abgeschlossene Handlung bezeichnet. Es muss also übersetzt werden, sie haben ihr Fleisch gekreuzigt. Es gibt keine einzige Stelle von dem zwangsläufigen täglichen Sündigen müssen. Und wenn man bei Paulus selber nochmal liest, auch wieder theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Paulus ist sich sowohl, obwohl Mensch und in Versuchung stehend, im Stand seiner Verbundenheit mit Christus keiner Sünde bewusst und setzt dasselbe für alle, die wie er ihm angehören, voraus. Paulus ist sich selber keiner Sünde bewusst. Er schreibt es jedenfalls nirgendwo. Sondern er ist so Christus zugewandt, dass das für ihn alles ist. Das Leben mit Christus. Und wir finden bei Johannes Ähnliches. In Johannes 8, 34 und 36 sagt Jesus selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so werdet ihr wirklich, und das müsste man übersetzen, eurem Wesen, wesensmäßig, frei sein. Oder Verse aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, zunächst. Auch Verse, die uns kaum geläufig sind. Dort steht, wer Sünde tut, der tut auch Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass jener erschienen ist, damit er unsere Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, eigentlich steht da, auflöse. Jeder, der aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen. Denn er ist aus Gott geboren. Darin wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Gerechtigkeit tut, der ist nicht von Gott und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Und 1. Johannes 5. Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und dann Vers 18, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Das sind erstaunliche Verse. Christ und Sünde passt ebenso wenig zusammen wie Christus und Sünde. Und wenn man logisch nachdenkt, merkt man auch, dass das nicht anders sein kann. Wenn ich 1. Johannes 3, 6 mal umdrehe, dann merke ich, dass es nicht passen kann. Ich kann nicht schreiben, jeder, der in Christus bleibt, sündigt. Das passt nicht. Sondern jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Es kommt nicht in Frage, dass ich sündige, wenn ich in Christus bin. Das ist also der erste Punkt, der spannende Punkt, der Christ ist frei von der Sünde. Warum wird das bei uns nicht gesagt und warum erleben wir das so wenig? Oder woran liegt das bei uns, dass wir diesen Punkt kaum haben? Ich denke, der erste Punkt ist, weil wir es nicht glauben, was die Bibel sagt, zum Beispiel Römer 6. Vielleicht haben wir es auch nie in der Verkündigung gehört. Bei Römer 6 kommt da ein Problem dazu mit der Taufe, dass man das wahrscheinlich doch schlecht auf die Säuglingstaufe übertragen kann, was da steht. Es könnte auch sein, dass wir nicht gelernt haben, in Christus zu sein, dass wir so sehr in uns selber leben, dass wir natürlich sündigen, weil wir nicht in Christus sind. Wir haben das nicht eingeübt. Es könnte auch liegen an einer unvollständigen Bekehrung. Heute besteht die Bekehrung oft in einem kurzen Übergabegebet und man denkt, dann ist alles gelaufen, da ist ein erster Schritt getan, aber viel gelaufen ist dann noch gar nicht. Bekehrung heißt vollständige Lebenswende. Ich habe das vorhin beschrieben, was das bedeutet. Und das geht nicht so im Instant-Verfahren oder nur sehr selten, da muss Gott sehr kräftig eingreifen. Es könnte auch sein, dass unser Sündenbewusstsein irgendwo übertrieben ist oder auch zu moralisch eingefärbt, dass wir einfach zu sehr auch die Stimme des Verklägers hören. Das ist so ein Verdacht, den ich da auch hege an dieser Stelle. Aber der erste Punkt, den das Neue Testament wirklich betont, ist, der Christ ist von der Sünde befreit. Frei von der Sünde. Dazu muss aber noch die zweite Seite gesagt werden. Der Christ ist nicht sündlos und vollkommen. Obwohl dies erste biblisch ganz klar ist, wir sind frei von der Sünde, schreibt auch Paulus vereinzelt von Sünden der Gläubigen. Im 1. Korinther 8, Vers 12, wenn ihr so gegen die Brüder sündigt, sündigt ihr gegen Christus, sagt er. Oder in 1. Korinther 15, 34, werdet nüchtern und sündigt nicht. Das sollten wir mal sehr bewusst hören. Wir sagen ja, jemand ist ein Schwärmer, wenn er sagt, er sündigt nicht. Paulus sagt, nein, werdet nüchtern und sündigt nicht. Es gehört zum Nüchternsein, nicht zu sündigen. Dass ich mich wirklich auf das Werk von Christus stelle und darin lebe, was von Gott her Fakt ist, und dass sich das nun auch auf mein Leben wirklich auswirkt. Oder im 1. Timotheus 5, Vers 20 sagt Paulus, die da sündigen, weise vor allen zurecht. Das ist auch schon fast alles bei Paulus in Bezug auf Hamartia oder Hamartanein. Man könnte weiter hinzuziehen, Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Aber das sind eben Ausnahmen, mit denen man sich nicht abfinden kann, so nach der Melodie, wir sind allzu mal Sünder. Wie gesagt, das ist falsch übersetzt, es steht gar nicht in der Bibel, es steht da, alle haben gesündigt, das ist was völlig anderes. Ein Christ kann sich mit der Sünde nicht abfinden. Sünden kommen vor, aber sie sind Ausnahmen. Dasselbe finden wir auch bei Johannes. Ich hatte diese spannenden Stellen geschrieben, die bei uns kaum gelesen und worüber auch in der Regel nicht gepredigt wird. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Aber es steht auch anderes im selben Brief, 1. Johannes 1 und 2. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Es steht also nicht, wenn wir im Licht leben, dass wir dann überhaupt nicht sündigen würden, sondern das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das sind Verse, die wir als lutherische Christen gut kennen. Aber im nächsten Vers schreibt Johannes wieder, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, das ist wieder die Ausnahme, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Wir merken den Zusammenhang, es geht darum, dass wir nicht sündigen. Und das scheint auch möglich zu sein, aber wenn wir doch in Sünde fallen, wenn es vorkommt, dann haben wir einen Fürsprecher und dann macht uns das Blut von Jesus rein von aller Sünde. Eine Ausnahme ist hier der Jakobusbrief, der in einer besonderen Situation geschrieben ist, wo Christen lau geworden sind, der Gefahr des Abfalls standen oder mit der Gnade gespielt haben. Ein sehr ernster Brief. Dort werden auch Christen als Sünder bezeichnet und ist immer wieder von Sünde die Rede. Jakobus 4,8, reinigt die Hände, ihr Sünder. Oder 5,16, bekennt einander die Sünden. Oder 5,20, wer einen Sünder bekehrt und so weiter. Auch der Hebräerbrief, der an Christen schreibt, die in der Gefahr standen, abzufallen, warnt sehr ausdrücklich und eindrücklich von Sünde. Ermahnt euch selbst jeden Tag, damit nicht jemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Und da wird auch die schreckliche Möglichkeit des Abfalls angesprochen im Hebräerbrief. Im Kapitel 6 steht es schon einmal, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Und Hebräer 10, 26 nochmal ähnlich, denn wenn wir mutwillig oder freiwillig sündigen als Dauerzustand, nachdem wir die genaue Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt für unsere Sünde kein Opfer mehr. Hier wird nochmal gesagt, dass wirklich wie jemand, der zum Glauben kommt, etwas passiert ist, er ist frei geworden von der Sünde. Hat seine grundlegende Wende gegeben. Und wenn sich jemand wieder grundlegend zurückwendet, dann ist es, als ob er Jesus noch einmal kreuzigt. Da ist kaum oder nicht mehr Umkehr möglich. Man müsste darüber jetzt sicher ausführlicher reden, wann das der Fall ist. Ich denke, solche Menschen wollen dann auch nicht mehr umkehren. Solange jemand noch einen Zug zu Gott wieder hat und bereuen kann, ist noch Gnade da, kann er wieder umkehren. Das gibt es zum Glück recht häufig. Aber man kann mit der Sünde nicht spielen und so tun, wenn es ist nicht alles so schlimm. Ein ähnliches Wort ist auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll, da scheint es keinen Zweck zu haben. Übrigens auch noch eine wichtige Erkenntnis, dass wir in der Balance bleiben. Das Wort sündlos, anhamathetos, das fehlt im Neuen Testament. Außer in Johannes 8,7. Obwohl es sonst im Griechischen häufig bezeugt ist. Es kommt also in der griechischen Sprache häufig vor, aber von den Christen wird nie gesagt, dass sie sündlos wären. Und wie ist das nun zusammenzukriegen? Christus hat uns von der Sünde befreit und doch kommt Sünde vor. Leben in Spannung, habe ich das genannt. Es bleibt dabei, Christus hat uns von der Sünde befreit. Christus hat uns von der Macht der Sünde befreit. Das heißt, wir müssen nicht mehr sündigen. Und das gilt es zu leben. Das ist ein radikaler Wendepunkt im Leben. Ein Mensch unter der Sünde sündigt fahrplanmäßig und das kann bei einem Christen auf keinen Fall so sein. Er kann unmöglich in der Sünde bleiben als andauernder Zustand. Das wird auch im 1. Johannes 3 im Urtext sehr deutlich. Dort ist Sündigen wirklich als eine fortlaufende Handlung beschrieben im Griechischen und das kommt für einen Christen nicht in Frage. Eva von Thiele Winkler hat es so gesagt, Sünde im Leben eines Gotteskindes sollte immer als Eisenbahnunglück empfunden werden und nie fahrplanmäßig geschehen. Sie hat es, denke ich, sehr gut getroffen. Sünde im Leben eines Gotteskindes sollte immer als Eisenbahnunglück empfunden werden und nie fahrplanmäßig geschehen. Es kann kein Leben in der Sünde geben. Wenn die Sünde unser Lebenselement wird, wenn wir also bedenkenlos sündigen, dann können wir nicht in Jesus bleiben. Sündigen wäre dann zu verstehen als ein Lebenszustand, wo wir Frieden mit der Sünde geschlossen hätten. Und das kann es nicht geben. Ein Christ kann niemals Frieden mit der Sünde schließen. Und ob du zu Christus gehörst, das entscheidet sich an deiner Stellung zur Sünde. Ein Christ steht in einer unversöhnlichen Feindschaft zur Sünde und meidet sie wie die Pest, wie den Tod. Unsere Haltung zur Sünde ist immer Nein, muss immer Nein sein, auch wenn wir von der Schwachheit überwältigt werden. Ein Christ kann sich nie an Sünde gewöhnen. Ein Christ braucht eigentlich nicht mehr zu sündigen, aber er tut es hin und wieder doch. Hier hilft zum Verstehen nochmal ein Wort, das Jesus in Johannes 13 gesagt hat, im Zusammenhang mit der Fußwaschung, und er diskutiert da mit Petrus. Und Jesus sagt, wer gewaschen ist, gebadet ist, der hat es nicht nötig, sich zu waschen, außer die Füße, sondern er ist ganz rein. Und da stehen hier im Urtext zwei verschiedene Worte für waschen. Einmal lyo, vollständig waschen, und einmal nipto, waschen der Hände und der Füße. Das Bild, das hier zugrunde liegt, zeigt einen Orientalen, der von den öffentlichen Bädern nach Hause zurückkommt. Seine Füße sind auf dem Wege wieder staubig geworden und brauchen Reinigung, aber nicht sein Körper, er hat gebadet. Und so ist der Gläubige gleichsam vor dem Gesetz von aller Sünde ein für allemal gereinigt worden. Hebräer 10 steht das auch. Aber er muss sich in seinem irdischen Leben seine täglichen Sünden abwaschen lassen. Er muss sie vor dem Vater bekennen, so sie vorkommen, damit er in ungebrochener Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn leben kann. Und so sagt Jesus auch zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, nipto, die Füße, dann hast du keinen Teil mit mir. Die grundsätzliche Reinigung ist passiert in dem Augenblick, wo wir Christen geworden sind, wo das angekommen ist in unserem Leben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Aber im Alltag brauchen wir die Reinigung, ich sag mal so, von dem Kleinkram. An dieser Stelle muss ich das Thema Heiligung anschließen und vorher noch Rechtfertigung, deshalb die drei Teile dieser Bibelarbeiten. Lehre und Leben, Theorie und Praxis, Glaube und Leben, Hören und Tun, Bekennen und Lieben, die dürfen nicht auseinanderfallen, die gedeihen nur miteinander. Ein letzter Punkt, es bleibt ein Entweder-Oder. Und das, was ich jetzt sage, kommt nicht aus einem frommen, christlichen, schrägen Buch, sondern aus dem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament, das da sehr unverdächtig ist. Und dort steht, es geht ein Riss von ungeahnter Tiefe durch die Menschheit, nämlich zwischen denen, die in Christus sind, durch Christus der Macht der Sünde entzogen, in Gottes Eigentum überführt und in Gottes Dienst überführt sind, und denen, die unter der Sünde leben, beziehungsweise in ihren Sünden, die Gott nicht kennen und die Gott nicht dienen. Und dieser Riss ist nicht von Menschen gezogen, sondern dieser Riss entsteht an der Tat Gottes in Christus. Das entscheidet sich am Kreuz. Das entscheidet sich an dem, was Jesus für uns getan hat. Und deshalb gibt es im Neuen Testament kein Selbstbewusstsein der Gerechten gegenüber den Sündern, sondern es gibt nur den Preis der Gnade, die aus Sündern ganz real Gerechte gemacht hat. Und damit wären wir beim Thema Rechtfertigung. Nochmal, kein Selbstbewusstsein der Gerechten gegenüber den Sündern, es gibt noch ein Christusbewusstsein. Und wir können nur Gottes Gnade loben und nicht uns selber. Gottes Gnade macht aus Sündern Gerechte. Und wie das aussieht, das sehen wir dann beim Thema Rechtfertigung. Wer hier in der Bibel noch weiterlesen will, ich habe ja viele Bibelstellen genannt, der möge nochmal Johannes 8 aufschlagen, ab Vers 31, was Jesus dort sagt. Der möge den ersten Johannesbrief lesen, Kapitel 1, Vers 5 bis 2, und dann Kapitel 3, Vers 4 bis 10. Und der möge Römer 6 noch einmal studieren. Wir beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns von der Sünde und ihrer Macht, dass du uns vom Tod und dem Teufel freigekauft hast. Und nun bitte komm mit deinem Geist, dass wir uns selber in deinem Licht erkennen und dass wir dich am Kreuz und was du getan hast erkennen. Lass uns in deinem Licht erkennen, wer wir ohne dich sind, Jesus. Und lass uns in deinem Licht erkennen, wer wir mit dir sind, Jesus. Und wer du in uns bist. Und was du aus uns gemacht hast und machen willst. Amen.